die haben mir dann sogar noch auf den letzten Drücker gekündigt. Ich war frei und dann habe ich gedacht, so, dann mache ich jetzt genau das, was ich die ganze Zeit wollte, nämlich es selber in meinem eigenen Unternehmen besser. Ich erzähle in meinen Vorträgen immer, dass Unternehmertum sehr viel weniger mit Glück oder Pech zu tun hat, als man das immer so meint. Man will nicht wissen, wie die Chemikalien in China produziert werden natürlich. Die machen, verkaufen die halt heute zum Zehntel des Wettbewerbspreises und da kann niemand mehr mithalten. Was die wollen, ist einfach die anderen Marktteilnehmer kaputt machen. Ich wache morgens mit Bauchweh auf, wenn's schlimm ist. Ich wache aber morgens auch total gut gelaunt auf, wenn's gerade nicht schlimm ist. Vorher war es 500.000 plus, jetzt ist es 500.000 minus.
Aber würdest du auch sagen, dass du dich nicht genug reingehängt hast und du wirklich einfach unvorsichtig wurdest?
Ja, natürlich. Ich hätte früher reagieren müssen. Ich habe einen Fehler gemacht. Aber Fehler macht man. Ich muss den jetzt korrigieren.
Was geht, Friends? Ich hatte heute Michael Bauer zu Besuch, einer der größten Chemikalienhändler Europas bzw. Deutschlands. Er ist aber auch Vorstandsmitglied der Business Angels. Er ist Musiker, hat einen Doktor in Chemie und ist ein riesen Social-Media-Gesicht, vor allem auf LinkedIn. Wir haben heute viel über Unternehmertum geredet, über sein Studium und darüber, dass China gerade den ganzen Chemikalienmarkt zerstört. Das seht ihr alles hier im Podcast. Für alle, die es nicht wissen, das ist unsere allererste Folge unseres Podcasts. Unser Podcast ist für Unternehmer gedacht und wir laden regelmäßig Unternehmer ein und versuchen zu verstehen, wo kamen die her, wie haben sie es geschafft und wir wollen das lernen für uns, für euch. In dem Sinne, ganz, ganz viel Spaß. Wir sehen uns. Hi Michael, herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Nachmittag.
Geht's dir gut? Mir geht's ausgezeichnet.
Sehr schön.
Es ist ein bisschen warm draußen.
Es ist sehr warm.
Tage der Aufzeichnung.
Aber deswegen ist es auch super, dass wir hier in diesem tollen Keller sitzen.
Das stimmt.
Und ich würde einfach mal direkt ins Thema springen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Für mich bist du für mich ein Ehrengast. Wenn ich das so sagen
darf. Ach, hör auf.
Du bist für mich ein Ehrengast. Du bist selber unser Mentor gewesen, aber bist es immer noch. Und hast uns sehr lange und sehr viel begleitet. Warst auch bei meiner allerersten Gründung vor ein paar Jahren schon mein Mentor. Und deswegen freue ich mich, dass du dich bereit erklärt hast, hier auch einfach dabei zu sein. Und ich würde dich einfach mal gern kurz vorstellen.
Das waren, wenn ich da einmal einhaken darf, das waren coole Mentorings. Beim ersten Mentoring, das war eigentlich sehr schnell beendet. Das war cool. Kann mich nur erinnern, dass wir einmal mit dem Bus in die Stadt gefahren sind und du mir erzählt hast, was du noch so alles machst.
Genau,
das war so interessant.
Das war ein Meeting, das war in der Uni.
Und beim zweiten Mentoring habe ich eigentlich immer nur daneben gesessen und dem Mentor, der wusste, von was er redet, zugehört und mit euch mitgelernt. Das war
aber
auch gut. Grüße gehen raus an Stefan.
Aber du warst zu der Zeit oft der emotionale Part. Das heißt, wenn wir irgendwie richtig am Ende waren.
Ja, ich habe immer geweint.
Habe ich dich ja auch oft angerufen, so, ey, ich habe Probleme mit Kunden, wie machen jetzt und so weiter. Das war ja echt, echt sweet. Deswegen an dieser Stelle auch dann nochmal danke.
Sehr gern geschehen.
Genau. Und jetzt würde ich einfach mal dich vorstellen wollen. Du bist Chemikalienhändler, einer der größten, wenn nicht sogar der größte Europas, Deutschlands.
Gefühlt, ja.
Gefühlt, ja. Und du bist ein Doktor, hast einen Doktor in Chemie, bist selber auch Musiker und ich habe es eben schon angedeutet oder beziehungsweise angesprochen, du bist auch Mentor. Vor allem bist du Geschäftsführer der Business Angels Saarland und
Vorstandsmitglied. Vorstandsführer. Wir haben drei gleichberechtigte Vorstandsmitglieder.
Genau.
Genau, bin ich eins davon.
Aber du bist ja trotzdem immer das Aushängeschild, du bist immer der...
Ja, die kehren mich immer nach vorne.
Du hast das Gesicht, genau. Und du selber nennst dich auch ein bisschen so der Tausendsasser. Also machst ganz, ganz viele Sachen gleichzeitig. Und darüber freue ich mich, heute mit dir zu reden. Vor allem auch über den Chemikalienhandel. Ja, lass doch einfach mal reinspringen. Deine Firma heißt Carbolution. Und du bist jetzt selbstständig wie lange schon?
Seit fast 16 Jahren.
Seit 16 Jahren. Und du hast deinen Doktor in Chemie gemacht und danach hast du aber nicht direkt Carbolution gegründet.
Nein.
Was war dazwischen?
Boah, wie lange habe ich Zeit zum Erzählen?
Du brauchst.
Ich mache jetzt die Ultra-Kurzversion, ne? Ja, die wird schon lange genug dauern. Ich war beim Zusammenschreiben meiner Doktorarbeit als mich damals ein Kumpel von mir gefragt hat, hast du Bock, wir haben da so ein Start-up, das hat der zusammen mit zwei anderen gehabt.
Welches Jahr war das?
Das war in 2010, nee, das war in 2007.
Also 2007 war es auch schon so ein Trend, bei Startups mitzumachen.
Ja. Ja, da hat man natürlich gehört von Silicon Valley und so, das waren so diese großen Erfolgsgeschichten und das fand ich auch so cool, ne? Das waren drei Gründer, die haben das nebenbei gemacht, also alle nur so nachmittags irgendwann mal kurz drüber nachgedacht und ich war aber der erste feste Mitarbeiter war. Das fand ich toll, da habe ich sogar einen Postdoc-Aufenthalt in Kalifornien dafür sausen lassen. Ich hatte schon eine Stelle in Kalifornien. Postdoc muss man vielleicht erklären, ist, nachdem man seine Doktorarbeit abgeschlossen hat, macht man oft noch so einen Forschungsaufenthalt. Einfach mal ein Jahr irgendwo in irgendeinem tollen Land, zum Beispiel Kalifornien, war ja damals noch ein tolles Land, als Donald Trump noch nicht da war. Man kann das auch anderswo machen. Egal, ich wollte nach Kalifornien, hatte schon eine Stelle, noch kein Stipendium, aber das hätte ich auch noch irgendwie gekriegt. Hab aber dann gedacht, ey, Startup, will ich. Ne? Mhm. So mit diesen Silicon Valley Erfolgsgeschichten im Hinterkopf irgendwo klopfend, dass ich gedacht habe, ja, von Anfang an fast dabei, ne? Keiner der Gründer sein, also das Risiko nicht haben, aber hier erster fester Mitarbeiter. Wenn das Ding dann wächst über die nächsten Jahre, dann bin ich ja quasi so direkt hinter den Gründern die erste Führungskraft, ne? Und werde mir so viel Geld verdienen, dass ich gar nicht zählen kann. Das war der Plan, das ist natürlich anders gekommen. Das Ding ist dann irgendwann den Bach runtergegangen. Ich war derjenige, der immer da war, der die Firma besser kannte als die Gründer. Ich war da, wenn die Putzfrau Diskussionsbedarf hatte. Ich war da, wenn die Bank Diskussionsbedarf hatte. Ich war immer da, weil die Gründer ja immer irgendwann erst nachmittags gekommen sind und nach dem Rechten geschaut haben. Also hat sich in mir ein Groll aufgebaut.
Du hast auf LinkedIn selber ganz witzig beschrieben, du hast dich als Stift bezeichnet.
Ja, Stift, also einer meiner Kollegen hieß mit Spitznamen immer schon Stift, weil er, als er so angefangen hat in der Branche, er hat angefangen bei der Uni als Azubi und der Azubi war damals immer der Stift. Und bei ihm hat sich das aber, ich glaube, der wird heute noch Stift genannt. Mhm. Leider kein Kontakt mehr oder nur ganz wenig Kontakt zu ihm.
Ja, erzähl weiter.
So, und ich also der für alles zuständig war, aber nichts entscheiden durfte, der sich darüber aufgeregt hat und gesagt hat, wenn ich irgendwann mal selber eine Firma habe, dann mache ich das alles komplett anders. Und dann ging es mit dem Unternehmen, dem Startup, den Berg runter, so nach 3 Jahren war das, glaube ich.
Was genau war das für ein Startup? Was habt ihr gemacht?
Das war auch Chemie. Aber das war nicht wie meine jetzige Firma nur ein Handel mit Chemikalien, sondern wir damals haben die Chemikalien selber hergestellt.
Hast du die dann auch hergestellt? Warst du dann auch im Labor?
Ja.
Okay.
Also am Anfang natürlich, der Stift und ich, wir haben ziemlich gleichzeitig angefangen. Ich war sozusagen sein vorgesetzter Laborleiter, wie das dann damals hieß. Ich war also derjenige, der immer die Kochvorschriften gesucht hat und der sich überlegt hat, wie man das macht. Und der Stift hat das dann umgesetzt im Labor. Und wann immer ich Zeit hatte, habe ich neben ihm gestanden und auch eigene Experimente und Versuche und Synthesen, wie das ja immer so schön heißt, dann gemacht. Das wurden dann noch ein paar Stifte mehr oder Stiftinnen. Und umso mehr das wurden, umso weniger habe ich natürlich selber im Chemielabor gemacht. Das ist ganz normal in so einem Chemie- oder in einem Chemiker in Lebenslauf, dass man am Anfang noch dazu kommt, selber was zu machen, aber umso mehr Verantwortung und Führungstätigkeiten man kriegt, umso weniger macht man dann selber im Labor.
Aber fandst du wahrscheinlich auch gar nicht so schade, weil mit Carbolution bist du ja gar nicht so richtig ins...
Nee, das, weil das genau der Punkt ist, an dem ich festgestellt habe, warum es nicht funktioniert. Also Chemikalien selber herzustellen in Europa, in Deutschland sogar, wo die Arbeit besonders teuer ist, ohne dass man irgendein technologisches Alleinstellungsmerkmal hat, ohne dass man irgendeinen Kniff hat, durch den man das viel besser kann als die anderen, das rentiert sich nicht. Die Aufträge, die wir gekriegt haben, damals in dem Startup, das waren die, bei denen wir uns verkalkuliert hatten. Und deshalb haben wir die auch gekriegt. Und das heißt, je mehr Aufträge wir gekriegt haben, umso mehr sind wir in die Miesen gekommen. Und so kann es ja nicht sein. Und das hatte ich damals geglaubt festzustellen. Mittlerweile weiß ich, dass das richtig war, dass mein Riecher damals richtig war. Sodass ich irgendwann gesagt habe, ich will hier raus, aber die wirtschaftliche Entwicklung ist mir zuvor gekommen. Die haben mir dann sogar noch auf den letzten Drücker gekündigt. Und ich war frei und dann habe ich gedacht, so, dann mache ich jetzt genau das, was ich die ganze Zeit wollte, nämlich es selber in meinem eigenen Unternehmen besser. Und die Kündigung war im Februar und Carbolution gegründet habe ich im Oktober. Dazwischen lag dann die Vorbereitung, Businessplan schreiben, so BWL-Grundlagen erarbeiten und so, was man so macht, was man so für Kompetenzen zum Auffrischen hat.
Das ganze unternehmerische Wissen sich aneignen und so weiter.
Genau, ja.
Okay. Und dann hast du gedacht, mache ich eine Firma namens Carbolution. Was genau macht denn Carbolution? Oder was war die Idee damals?
Genau, ich hatte damals in dem Startup war ich auch für den Einkauf zuständig und habe natürlich festgestellt, wenn man die Sachen in China einkauft, dann ist das saugünstig. Aber es ist auch sogar saugünstig, wenn man das in den USA einkauft. Da habe ich mir angeguckt, warum ist denn das so? Da habe ich festgestellt, was Chemikalien angeht, Forschungschemikalien. Wir reden hier von relativ speziellen Chemikalien, die so an Unis gebraucht werden, mit denen man dann aus denen man zum Beispiel dann neue Arzneistoffe macht, neue Impfstoffe zum Beispiel. Für die braucht man die Produkte, von denen wir hier reden. Ne? Ich sage dann immer Forschungschemikalien.
Also ich kann die jetzt nicht frei erwerben. Als
du könntest schon, aber du wüsstest nicht, was du damit machen soll. Das ist dann weißes Pulver. Was machst du damit? Das kannst du dir reinpfeifen.
Wo lande ich dann?
Im allerschlimmsten Fall war es das dann. Ja, okay, verstehe. Aber in der Regel wird dann einfach gar nichts passieren.
Okay.
So. Warum ist das so, dass die überall sonst wo auf der Welt teurer sind? Oder ich muss fast in der Vergangenheit reden, teurer waren, als es in Europa sind oder vor allem in Deutschland. Das liegt daran, dass in Deutschland oder Zentraleuropa es damals nur ein paar wenige Riesenkonzerne gab, die diese Chemikalien verkauft haben. 3 oder 4 sogar nur, die weltweit tätig waren. Und es gab sehr wenig kleine Unternehmen, kleine Handelsunternehmen, die den Wettbewerbsdruck gemacht haben, die den Feuer unterm Hintern gemacht haben.
Du hast jetzt gesagt, weltweit gab es nur diese 3, 4 Konzerne?
Nee, also ja, diese 3, 4, das waren weltweit operierende Konzerne, die waren in Europa genauso tätig wie in Asien oder Amerika.
Und in Deutschland gab es generell grundlegend auch Konkurrenz für dich oder war das eine Marktlücke, die du auch gefunden hast?
Das war quasi eine Nische, ja, weil der Markt, auf den ich mich dann konzentriert habe, da greife ich jetzt ein bisschen vor, Universitäten und Forschungseinrichtungen war meine Zielgruppe, genau deshalb, weil die für diese paar Großen relativ uninteressant sind. Mhm. Da ist das Marktvolumen einfach nicht da. Das sind sehr viele Anlaufstellen, die man hat. Also ich kann 80 Unis in Deutschland abgrasen für einen Umsatz von 20 Millionen. Ich kann aber auch zu einer Abteilung eines riesen Pharmakonzerns gehen und dann mache ich dann 200 Millionen oder so. Mhm. Und deshalb konzentrieren sich die Großen lieber auf die Pharmaindustrie, Chemieindustrie und was es da noch so gibt. Die Unis sind relativ uninteressant und deshalb habe ich mich auf die Unis konzentriert. Jetzt aber zurück auf die Frage, warum sind die Chemikalien so teuer? Es gab in Deutschland sonst fast keine anderen Carbolutions. Es gab diese paar großen und sonst sehr wenig. Also wenig Wettbewerb, bei wenig Wettbewerb sind die Preise hoch. Auf anderen Teilen der Welt, wo diese großen Konzerne ja auch tätig sind, da gibt es aber sehr viel mehr Wettbewerb. Zum Beispiel in den USA, da gibt es sehr viel mehr kleinere Handelsunternehmen, die dieselben Produkte verkaufen und die einfach dann einen schärferen Wettbewerb erzeugen und dadurch sinkt das Preisniveau. So dass wir sogar einfach in USA die Chemikalien kaufen konnten, sie nach Europa importieren und in Europa immer noch günstiger weiterverkaufen als die anderen und trotzdem selber noch Geld dran verdienen konnten. Mhm. Das war die Situation und das war sozusagen die Idee, die hinter Carbolution stand.
Wofür steht eigentlich Carbolution? Was bedeutet Carbolution?
Es ist zusammengesetzt aus dem Wort für Kohlenstoff, Carbon und Lösung, Solution. Mhm. Lustig war, dass es, als der Name schon längst feststand und auch längst eingetragen war, schon im Handelsregister und überall, kam mal einer und fragt, wie ich denn aus Kohlenstoff und Luftverschmutzung einen Namen bilden könnte. Weil es könnte natürlich genauso gut für Pollution stehen. Das wäre natürlich doof. Aber ursprünglich sollte es Carbon und Solution sein. Okay. Viele Leute sagen auch immer, Carbo, du arbeitest doch bei Carbo Solution.
Ja, auf Solution wäre ich jetzt gar nicht gekommen, ja. Aber witzig.
Ja, was da, warst du Pollution auch? Ja.
Nee, ich habe darüber gar nicht so viel nachgedacht. Ehrlich gesagt, die Frage kam mir jetzt erst so richtig. ja, genau. Das heißt, du hast dann eine Marktlücke entdeckt, eine Nische entdeckt. Jetzt mal eine andere Frage. Hast du es auch wirklich wegen des Geldes gemacht oder war es eher auch so eine Leidenschaft von dir?
Also Geld war es nicht. Ursprünglich habe ich für mich selber vorgesehen, als ich noch an der Uni war, noch so gerade mittendrin in meiner Doktorarbeit, da kommen dann immer die großen Industrieunternehmen, Bayer und BASF und Böhringer Ingelheim, halten tolle Vorträge, zeigen immer den jungen Studenten und Studentinnen, wie toll es bei ihnen ist. Und ich war da sogar mal eingeladen auf so einem 3-4-tägigen Workshop, haben die das genannt. Da gab es tagsüber Vorträge und Besichtigungen und nachts hat man da es richtig rundgehen lassen. Die haben dann gesagt, hier ist euer Wohnheim, da unten sind die Kühlschränke, da steht der Wein drin, hier ist der Wein, der bei 16,5 Grad lagert und hier ist der bei 17,3 Grad und da könnt ihr euch bedienen und wir kommen morgen, wir sehen uns dann um 9 Uhr im Vorlesungssaal. So ungefähr war das, also der Himmel auf Erden für Promotionsstudenten. Und da wollte ich hin, natürlich. Also das war genau mein Ding, ne? Habe ich gedacht, da ist, kann man bestimmt toll arbeiten. Ja. also habe ich mich so eigentlich eingerichtet auf ein Leben, in dem ich ein kleines Rädchen in einem großen funktionierenden Konzern bin, ne? Dann habe ich aber, dann kam ja dieses Ding, ne, wo ich in dem Startup gearbeitet habe und da habe ich ja genau das Gegenteil gemacht. Da war ich für alles zuständig. Da war ich der Chefkümmerer. Nee, ich war da der Kümmerer für alles. Chef bin ich ja dann erst später geworden. Hab aber in der Zeit gemerkt, dass mir das eigentlich viel besser liegt. Also, dass ich das gerne tue, ne? Also mit zwei Hörern telefonieren und an einem ist der Kollege, der sich gerade den Knöchel verstaucht hat und am anderen ist der Investor, der dringend die nächste Million klar machen muss oder so. Habe ich einfach dadurch, dass ich es getan habe, festgestellt, dass mir das viel besser liegt. Und also habe ich gedacht, ja, dann versuche ich das doch einfach jetzt mal auf eigene Kappe zu machen. Ich versuche mir jedenfalls immer einzureden, dass es keinen Rachefeldzug oder so gegen die Gründer von damals war, die mich gefeuert haben. War es auch eigentlich nicht, denn die Idee hatte ich schon im Kopf, bevor die Kündigung kam. Ne? Ich wusste vorher, dass ich das machen will. Wenn die nicht gekündigt hätten, hätte ich wahrscheinlich gekündigt oder hätte einfach noch ein paar Monate abgewartet, bis das Ding komplett an die Wand gefahren ist. Was es dann auch ist übrigens. Ich würde auch niemanden empfehlen, fürs Geld sich selbstständig zu machen. Das Geld kommt vielleicht irgendwann, aber erstens kommt es nicht sehr schnell und zweitens muss man sehr viel dafür tun. Je mehr Geld man will, umso mehr muss man tun. Und man kann sich auch am Anfang nicht so drauf verlassen, dass es wirklich auch das Richtige ist.
Also du hast studiert, deine Doktorarbeit geschrieben und wolltest eigentlich zu so einem der großen Konzerne, BASF und Bayer, wolltest ein kleines Rädchen sein, hast du gesagt. Dann kam aber kurz, also da kam ja die Wahl zwischen Kalifornien und Startup und du hast dich für Startup entschieden und hast dann so Blut geleckt, sozusagen. Hast dann gemerkt, du bist für was Größeres bestimmt, wenn ich es mal so bezeichnen würde.
Ja.
Würdest du sagen, dass das schon vorher in dir drin war, oder war das wirklich dieses Angebot, dass das diese Flamme in dir erst überhaupt zum Leben erweckt hat?
Nee, das war mit Sicherheit in mir drin. Denn ich, so wie ich gepolt bin, bin ich nicht gemacht für einen 9-to-5-Job und irgendwo, weiß ich nicht, so meine klar abgesteckten Aufgaben zu haben, da wird mir langweilig. Wenn ich das ein Jahr mache, dann kotze ich.
Aber warum hast du dann studiert? Ich meine, das ist ja das. Also das
studiert habe ich, weil Chemie toll ist.
Okay.
Weil ich die Zusammenhänge verstehen wollte, weil ich wissen wollte, wie alles aufgebaut ist und was man machen kann, um es noch besser zu machen. Wie es funktioniert, dass man irgendwelche Tabletten Leuten in den Rachen wirft und die werden gesund davon. Das hat mich fasziniert. Und ja, durch mein Mindset, das ist ja nun mal da, das war auch damals schon da, eigne ich mich sehr gut, ein Unternehmen zu gründen und auf eigene Kappe das zu machen. Ich war ja am Anfang auch ganz alleine, jetzt bin ich Chef von einem kleinen Team. Und das liegt mir gut, das musste ich feststellen. Ich wollte das vorher nur anders machen, weil die Werbung da sehr einseitig war. Ich habe ja erzählt, diese großen Konzerne, die Industriekonzerne, die sind eben gekommen und haben stark Werbung für sich gemacht. Da ist aber keiner gekommen und hat gesagt, mach dich doch mal selbstständig.
Mhm.
Guck mal, wie toll das ist. Oder überleg dir zumindest mal, ob das auch was für dich sein könnte. Und weil da damals niemand gekommen ist und weil ich ja schon so ein bisschen einen Umweg gegangen bin, man kann zum Beispiel auch sagen, dass ich gar nicht unbedingt eine Doktorarbeit hätte schreiben müssen. Ich hätte also Chemikalien verkaufen kann ich auch ohne Doktorarbeit. Also das soll kein Plädoyer gegen eine Doktorarbeit sein. Es, einfach nur, für mich war der Weg vorgezeichnet, weil ich nur das eine gesehen habe. Es gab zwei Karriereoptionen. Das eine ist Hochschule, das andere ist Industrie. Weil Hochschule kennt man, weil man selber ja drin ist, und ist Industrie, weil die Werbung dafür gemacht haben. Mittlerweile habe ich festgestellt, es gibt unendlich viele andere Optionen. Nur keiner redet darüber und keiner macht Werbung dafür. Und deshalb fahre ich heute viel zu Unis, auch schon zu Schulen, und halte Vorträge darüber, wie es ist, ein eigenes Unternehmen zu machen, ein eigenes Unternehmen zu starten. Ich will niemanden dazu überreden. Wir sagen, hier, gründet doch alle euer eigenes Unternehmen, das ist Quatsch. Ich will aber erreichen, dass sich die dann vor mir sitzen und mir zuhören, einmal zumindest die Frage stellen für sich selber und auch ehrlich beantworten, ob das vielleicht was sein könnte. Das will ich erreichen.
Mhm.
Und das hat mich niemand gefragt damals. Also es war für mich keine Option.
Bevor wir jetzt auf das Thema Unternehmertum kommen, hast du ja gesagt, es wurden immer zwei Wege beworben, Industrie oder Hochschule. Also du sagst mittlerweile, es gibt ja unendlich viele. Was gibt's denn noch außer Industrie und Hochschule? Was kann man denn noch alles machen?
Man kann sein eigenes Ding machen. Man kann kommunizieren, was ganz toll ist. Man kann branchenfremd was machen. Es gibt auch Chemiker. Natürlich fällt mir jetzt keine Branche ein. Natürlich nicht. Es gibt zum Beispiel im Bauwesen ja auch Leute, die sich mit Materialien und ihren Eigenschaften auskennen müssen. Es gibt, ich kenne jemanden, der ist in die zur Staatsanwaltschaft, in die Forensik gegangen als Chemiker. Ich kenne Leute, die bei anderen Behörden arbeiten, beim Umweltamt zum Beispiel. Da gibt es Chemiker, die Abwässer analysieren zum Beispiel. Es gibt Patentanwälte, die auch alles Fachleute sein müssen. Ich könnte die ganze Zeit weiter erzählen. Wenn ich
ja, krass.
Jeder vielleicht, der zuhört, der mal einen Studiengang abgeschlossen hat und es ist schon einige Zeit her, der kann ja mal zurückdenken oder die kann ja mal zurückdenken und überlegen, was aus all den Ex-Kommilitonen so geworden ist. Es sind eigentlich, wenn ich das tue, wenn ich zurückdenke, und sind es eigentlich die wenigsten, die in der Industrie oder in Akademia gelandet sind. Die meisten hat es irgendwo anders hin verschlagen. Und so ist es einfach. Es gibt diese Milliarden Optionen und warum soll man ausgerechnet die zwei wählen, von denen jeder redet? Die Wahrscheinlichkeit, dass das die sind, die am besten passen, individuell, die ist sehr gering.
Mhm. Aber es ist ja irgendwo auch logisch, dass keiner jetzt zum Beispiel in Schulen oder in die Uni kommt und sagt, ey, mach dich selbstständig, weil davon haben die Leute, also haben die Firmen ja nichts, die Leute ja nichts, wenn ihr das bewerben. Wenn jetzt zum Beispiel eine Firma kommt,
ja, klar,
jemanden abwirbt, dann gibt das ja Sinn. Aber dann gibt's, das ist ja schön, dass es so Leute gibt, wie du, die das auch dann ehrenamtlich machen.
Die Startup-Lobby ist nicht ganz so stark wie die Pharma- und Chemie-Lobby. Ja. Leider.
Okay. Und warum eigentlich Chemie? Wie kamst du zu Chemie? Du hast jetzt davon erzählt und du hast so ein kleines Feuer in deinen Augen, als du gesagt hast, ey, ganz klar, weil ich Chemie geliebt habe. Und deswegen hast du studiert, aber wie kam das?
Ich weiß echt nicht, in welcher Klasse das war. Ich muss da so 13, 14, ich weiß nicht, wie alt man da ist. Da wird man in der Schule, ich war auf dem Gymnasium, da wird man so für eine Stunde ins Berufsinformationszentrum geschickt. Und ich damals, ne, das Pubertier, das man ist, kein Bock auf nix. Ich war immer gerne mit Punks rumgehangen, hatte vielleicht noch ein bisschen weniger Bock auf nix als meine Kollegen oder als meine Mitschülerinnen und Mitschüler.
Warst du so ein Problemkind?
Ich würde mich nicht als problematisch bezeichnen, okay, aber ich habe mir schon sehr gut drin gefallen, träge zu sein. Ich hatte noch eine andere Art. Ich war Sportler in meiner Jugend. Ich war Hammerwerfer, ja. War da drin sogar sehr erfolgreich. Und aber in der Schule war ich mehr so, ne, lange Haare, Strickpulli und so, der Typ.
Okay.
Und habe mich immer sehr, hab mir sehr gut gefallen, sagt man, glaube ich, okay, ohne Aufgaben in die Schule zu gehen und so. Und wir hatten dann immer, weiß ich nicht, die hintere Reihe hat nur einer immer Hausaufgaben gehabt und wenn irgendjemand vorlesen sollte, dann ist das Heft gewandert und dann konnte man die Schrift nicht entziffern und so. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, das Schulsystem zu hintergehen.
Also du hast immer ganz
durch Faulheit
ganz
zu glänzen
gesessen im Klassenzimmer.
Ja, natürlich.
Und im Bus auch, natürlich auch, im Bus ganz hinten.
Natürlich, okay, natürlich. So, in dieser Gemengelage kam also dieses Gespräch beim BIZ und ich bin dann hin, natürlich widerwillig, weil irgendwo hinzugehen war ja mit Arbeit verbunden. Und dann hat die, ich weiß gar nicht mehr, da war dann irgendein Test zu machen oder so, das habe ich dann getan. Und dann hat die Frau gesagt, mach doch Chemie. Also wie Chemie? Ja, du bist kreativ. Du brauchst, glaube ich, was zum, so ein bisschen was zum drüber nachdenken. Das ist zwar eins der schwersten Studiengänge, aber das machst du schon irgendwie.
Hattest du da schon Chemie in der Schule?
Ich glaube ja, dann kann es ja ganz so früh nicht gewesen sein. Ne? Mit 13 hat man, glaube ich, noch keine Chemie.
Doch, doch, kann
ja
schon sein. Ja, das müsstest du doch wissen, deine Schulzeit ist doch gar nicht so lange her wie meine.
Ja, ja.
Nee, also ich glaube, Chemie kam bei uns so in der 8., nee, in der 10. Nee, ja, so um den Dreh.
Ich 14, weiß das
15,
echt nicht.
13, 14, 15, 16, irgendwo so. Ja, irgendwann, als du jung warst auf jeden Fall.
Ja, als ich aber weniger als halb so alt war wie heute.
Hat dir Chemie in der Schule gefallen? Weißt du das noch?
Ich habe da leider wenig Erinnerungen dran. Ich war wohl ganz gut da drin, obwohl es, glaube ich, im Abi nicht mein bestes Fach war, weil da habe ich irgendwas verkackt. Ich habe aber immerhin zum Leistungskurs gewählt, weil es war tatsächlich so von dieser Berufsinformationszentrum-Dame, ne, das hat nachgewirkt in mir. Ich wusste vorher nicht, dass Chemie irgendwas mit Kreativität zu tun hat, aber haben wir da gedacht, ja, also wenn man da irgendwie so an Molekülen rumschraubt, dann kann man sich ja auch, weiß ich nicht, das bunt zusammenstellen oder so, wie man das gern hätte. Und das kann ja schon sein und so. Und das bisschen anstrengende Studium, das kriegen wir dann auch irgendwie rum. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich von da an auf das Chemiestudium hingearbeitet in der Schule.
War das mit NC?
Nee.
Was hast du für einen Abischnitt gehabt?
Boah, ich glaube 1,6.
Ach krass. Und du willst mir erzählen, du warst ganz träge in der Schule.
Ich war immer gut in der Schule, aber ich war faul wie ein Schwein. Ich war aufmerksam, ne, im Unterricht. Meine Maxime war immer, ich gehe nicht aus dem Klassenraum raus, wenn ich irgendwas nicht verstanden habe. Vorher löcher ich den Lehrer noch mit Fragen oder bleib sitzen und guck mir das nochmal an oder irgendwas. Aber ich wollte das immer im Klassenraum lernen, dass ich zu Hause nichts machen muss.
Ach, smart. Das heißt, du hast ganz intuitiv dir schon einen Weg gesucht, in dem du jetzt einfach wenig Aufwand hast. In dem Sinne, du musst halt nicht nacharbeiten und so weiter.
Genau.
Hast du das dann auch immer schon so, okay, smart.
Und ich musste meiner Mathe-Tutor oder meiner Tutorin, ne, meiner Klassenlehrerin in der Oberstufe, versprechen, dass ich im Studium aber bitte ein bisschen fleißiger sei. Habe ich getan und ich hab's.
Ist auch gut gewesen dann.
Ich habe immer so viel gemacht, wie man machen muss.
Okay. Und wie ist das in der Chemie? Musst du dich da auf irgendwas spezialisieren oder ist das jetzt einfach ein Studiengang, der sehr gleich ist für alle? Oder sehr ähnlich?
Es war ja damals noch ein Diplom-Studiengang. Mhm. Mittlerweile ist das Bachelor-Master.
Wo ist der Unterschied zwischen Diplom und Bachelor-Master eigentlich?
Boah, das System ist unterschiedlich. Beim Diplom war es noch so, dass es am Ende, also es gab Klausuren, die man bestehen musste. Und am Ende gab es eine große Abschlussprüfung.
Mhm.
Mündlich, halbe Stunde. Wenn du dann eine halbe Stunde auf dem Schlauch stehst, hast du halt nicht bestanden, musst nochmal kommen. Und das Bachelor-Master-System ist so, dass du Credit Points sammelst. Ne? Also jede Klausur zählt genau. Schon ein bisschen zu deiner Endnote nachher.
Ach so. Okay, verstehe.
Und ja, fachlich weiß ich tatsächlich gar nicht, wie unterschiedlich das ist. Vorher war es so, bis zum Vordiplom war quasi alles eins, haben alle das Gleiche gemacht und dann hat man quasi ein Fach zum Hauptfach erkoren und hat da drin mehr gemacht.
Und was war dein Hauptfach?
Organische Chemie.
Und was hast du in der Doktorarbeit behandelt?
Willst du es wirklich wissen?
Ich würde es gerne verstehen, ja.
Meine Doktorarbeit ging über die modulare Synthese von Oxazolin und Thiazolin-Liganden.
Okay.
Für die asymmetrische. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Asymmetrische Katalyse.
Und so, dass ich es verstehe?
Geht nicht, habe ich doch gesagt. Nee, also, es gibt in der Natur Moleküle, die sich zueinander verhalten, wie die rechte Hand zur linken.
Ja.
Und das sind beides, die sind sehr schwer voneinander zu unterscheiden in einer chemischen Herstellung. Ne? Du hast immer einen Handkörper, du hast immer fünf Finger, nämlich vier, die so ungefähr gleich sind und irgendwo an der Seite einen Daumen. So. Und du machst diese Moleküle zum Beispiel so, indem du einen Handkörper hast mit schon diesen vier Fingern dran und setzt dann irgendwo einen Daumen dran. Wenn du ihn auf die Seite setzt, hast du eine linke Hand, von mir aus gesehen. Wenn du ihn auf die Seite setzt, wirst du eine rechte Hand kriegen.
Mhm.
Ne? Und diese asymmetrischen Katalysatoren, die ich entwickeln wollte oder entwickelt habe in meiner Doktorarbeit, die konnten unterscheiden, setze ich das jetzt auf dieser Seite oder auf dieser Seite dran. Das ist kein triviales Problem in der Chemie und es gibt auch ganz, ganz große Fälle, die durch die Presse gegangen sind, auch die das erforderlich gemacht haben, dass das gemacht wird. Zum Beispiel Contagan, kennst du ja, oder?
Mm-mm.
Das war in den 70er Jahren.
Mm-hmm. Da war ich noch
glaube, Anfang 70er, da warst du noch ziemlich klein.
Da war ich noch sehr klein.
Da war noch nicht mal ich auf der Welt. Gab es ein Schlafmittel, Contagan, von der Firma Grünenthal in Aachen. Die haben das nämlich entwickelt als Gemisch aus zwei Händen. Die haben einfach Handkörper genommen und den Daumen irgendwo dran gesetzt. Ne? Und dann hat man entweder eine rechte Hand gehabt oder eine linke. Und die eine der beiden Hände war das Schlafmittel. Und das hat auch sehr gut gewirkt und das hat man damals den Leuten gegeben. Das war so ein Wundermittel, das hat man auch schwangeren Frauen gegeben, Was man nicht wusste, ist, dass die andere Hand zu Missbildungen beim Embryo führt. Und da hat es jede Menge fehlgebildete Säuglinge gegeben, die normalerweise hat denen irgendwas an den Gliedmaßen gefehlt. Die hatten nur Arme bis hierhin oder so. Mhm. Gibt super viel. Das nennt man Kontergan-Kinder, kann man ja mal googeln oder so. Das gibt es super viele Leute auch in dem Alter, so knapp älter als ich, jetzt so Anfang, Mitte 50, an denen man das heute oder wo es heute einfach noch super viele Leute davon gibt. Und das war, weil man damals noch nicht rechter Hand von linker unterscheiden konnte, einfach beide Hände in dieses Schlafmittel getan hat und nicht wusste, dass die eine Hand, die man zum Schlafen gar nicht gebraucht hätte, weil die andere Hand das Schlafmittel war, mhm, und die falsche Hand, die hat dann aber diese Fehlbildung verursacht.
Mhm.
Und das hat man dann natürlich sofort vom Markt genommen und seitdem darf es nur noch die eine Hand sein, die wirklich gebraucht wird, die dann auch in den Mittel drin ist. Und seitdem muss man sich auch Gedanken machen, wie schaffe ich es denn, nur diese eine Hand herzustellen.
Okay. Und hast du es dann in deiner Doktorarbeit gelöst?
Das sind immer individuelle Probleme.
Okay.
Also du kannst das nicht ein für alle Mal lösen, sondern du kannst nur sagen, für diese Reaktion mache ich da einen neuen Ansatz.
Okay, verstehe. Und würdest du sagen, ist deine Doktorarbeit dir was für Carbolution gebracht hat? Weil du hast ja gesagt, du kannst auch Chemikalien verkaufen ohne die Doktorarbeit. Aber dieses ganze Wissen, was du jetzt auch zum Beispiel durch das Studium und so weiter hast, bringt dir ja schon noch Vorteile für Carbolution, oder?
Ja, also das ist eine Frage, die ich auch für mich selbst gar nicht beantworten kann, wenn sie darauf hinzielt, ob die Doktorarbeit sich für mich gelohnt hat oder nicht. Einerseits, ja, natürlich habe ich viel gelernt. Eine Doktorarbeit ist ja ein Riesenprojekt, das man hat. Und du lernst unheimlich viel über Projektmanagement. Und zwar am eigenen Leib durch Trial and Error. Niemand sagt dir, wie du an so ein Projekt rangehst, aber du musst es machen, weil sonst kriegst du den Titel nicht.
Mhm.
Also macht man es irgendwie und holt sich blutige Nasen und fällt hin und steht dann aber wieder auf und macht es irgendwie anders. Und das ist natürlich ein unheimliches Wissen, was du dann hast für den Rest deines Lebens. Ne? Also musst du ja so vorstellen, du machst über mindestens 3 Jahre, in meinem Fall waren es 5, weil das ja ein bisschen länger gedauert hat, weil ich ja vorher schon in diesem Startup war und dann nur noch so nebenbei zusammengeschrieben habe. In dieser Zeit musst du deine Experimente planen und dann auch noch ein Buch schreiben am Schluss. Und das ist ja, also das auf die Reihe zu kriegen, ist schon eine Leistung und eine Erfahrung und was einem hilft später. Auf der anderen Seite sind dadurch aber auch 3 bis 5 Jahre deines Lebens weg, in denen du nichts anderes machen kannst, ne? Die Frage wäre gewesen, wenn ich das nicht gemacht hätte, wenn ich vielleicht vorher schon mit Carbolution angefangen hätte, ob ich dann nicht heute diese Erfahrung auch unterwegs mal aufgesammelt hätte und aber trotzdem schon viel weiter hätte sein können. Das sind Fragen, die ich mir stelle. Wie gesagt, ich kann die nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob es für mich sinnvoll war, die Doktorarbeit zu machen. Ich weiß aber, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, es immer zu machen.
Mhm.
So, das wird nämlich in Chemie oft so behauptet. Also es gibt in Chemie so ein ungeschriebenes Gesetz, wenn man seinen Abschluss hat, sein Diplom oder sein Master, dass man dann auch den Doktortitel noch hinten dran hängt. So wie bei Ärzten oder so, das ja auch die Regel ist.
Mhm. Aber warum hast du dich für einen Doktortitel entschieden? Ich meine, ich kenne wenig Leute.
Weil es normal war, dass man es macht.
Also du hast es gemacht, weil es...
Ja, ich habe da nicht drüber nachgedacht.
Aber du hast ja auch gesagt, du bist immer den Weg des geringsten Widerstands gegangen. Das heißt, grundsätzlich finde ich es voll erstaunlich, dass du Bachelor, Master bzw. dein Diplom gemacht hast und dann die Doktorarbeit. Wenn ich an meine Studienzeit zurückdenke, wir haben uns ja kennengelernt, da war ich im, keine Ahnung, 4. oder 5. Semester oder so. Nee, 6. Semester war ich so rum. Da hatte ich ja da schon gar keinen Bock auf Uni gehabt. Da habe ich mich versucht, die ganze Zeit selbstständig zu machen und da irgendwie raus. Da habe ich mit Ach und Krach so meinen Bachelor gemacht, weil die Uni mir auch die Deadline gesetzt hat. Sonst wäre ich wahrscheinlich heute noch wird das noch irgendwo so vor sich hin.
Ich weiß, kann man bei LinkedIn nachlesen.
Ja. Das war dir also sehr so wichtig, was die Gesellschaft dir dann vorgeschrieben hat, oder die Chemiebubble. Oder war das der Grund, warum es auch, das war auch der Grund, warum es dann gemacht hat?
Ich habe das nicht so empfunden, dass die Gesellschaft mir das vorgeschrieben hat. Das war so, wenn man das von den Noten her geschafft hat, dann hat man das gemacht.
Okay.
Also wenn man nicht irgendwie so mit Ach und Krach nur gerade so sein Diplom gekriegt hat, dann hat man eine Doktorarbeit dran. Das hat einfach so zum Studium dazugehört.
Mhm.
Und das hat niemand hinterfragt. Heute noch oft. Es ist heute nicht mehr ganz so krass, aber es gehört immer noch irgendwie dazu.
Okay. Und ich würde jetzt nochmal gern zurückkommen zu Carbolution. Du hast mit Carbolution bist du ja Chemikalienhändler. Du hast ja auch eben auch gesagt, du bist wahrscheinlich der größte Chemikalienhändler Europas, Deutschlands.
Nee, ich habe gesagt gefühlt.
Gefühlt, okay.
Ich bin vielleicht sogar der Kleinste.
Der Kleinste, okay.
Tatsächlich, ja.
Du hast mit Chemikalienhandel gestartet, vor allem an Universitäten. Aber ich weiß, das hat sich ja irgendwann umpositioniert. Warum?
Ja, deshalb bin ich ja auf euch beiden zugekommen. Ich habe ja auch ganz am Anfang gesagt, das war damals noch so, dass es wenig Wettbewerb gab. Mittlerweile ist es so, dass vor allem chinesische Kataloganbieter die Welt erobern wollen und in Deutschland eigene Lager eröffnet haben, aus denen sie Billigchemikalien verkaufen. Billigchemikalien heißt nicht, dass die irgendwie minderwertig sind oder so. Das sind dieselben, die andere Leute auch verkaufen. Chemikalien werden vor allem gekennzeichnet durch eine Reinheit in Prozent. Die ist immer dann so 98% oder 99%. Die ist 98%, wenn das Made in USA ist. Sie ist 98%, wenn das Made in Germany ist. Oder die ist genauso 98%, wenn das Made in China ist. Also die Qualitäten sind in Ordnung. Billigchemikalien sind es deshalb, weil die im Moment so aggressiv in den Markt reindrängen, dass die Chemikalien zu Dumpingpreisen verkaufen. Die verkaufen die Chemikalien, also ich kann da eine Chemikalie für 5 € kaufen und krieg die am nächsten Tag versandkostenfrei per Express zugestellt. Das kann nicht wirtschaftlich funktionieren. Das funktioniert bei denen auch nicht wirtschaftlich. Was die wollen, ist einfach die anderen Marktteilnehmer kaputt machen. Die wollen uns auch kaputt machen. Und irgendwann, die haben einen sehr langen Atem, weil die wahrscheinlich von zu Hause sehr viel Geld kriegen. Ne? Also der chinesische Staat ist auch daran interessiert, dass die da mal richtig aufräumen. Das kann ich nicht beweisen oder so, aber das ist mein Gefühl, dass die eben sehr viel sponsert bei Big Daddy aus China sind. So, und nach 2 Jahren, wenn dann nur noch ein paar übrig sind, dann ziehen die natürlich ihre Preise auch wieder an und dann wollen die auch Geld verdienen.
Das heißt, die ganzen chinesischen Unternehmen versuchen jetzt, den Markt zu erobern und die Konkurrenz zu stürzen.
Quasi. Genau. Und das geht aber, oder das beobachtet man im Moment so beim Kataloggeschäft. Also kleine Chemikalien zum kleinen Preis, das war früher unser Motto in der Anfangszeit. Genau das ist das, was die jetzt machen. Das sind vor allem Chemikalien, die abgefüllt im Schränkchen stehen, ne, die du dann bei Bestellung rausziehst und lieferst. Die machen, verkaufen die halt heute zum Zehntel des Wettbewerbspreises und da kann niemand mehr mithalten. Da können wir nicht und das können auch die anderen nicht. Und das geht aber nur genau für diese Sache, die fertig hinten im Schränkchen steht und wir versuchen auf individuellere Problemstellungen zu gehen. Wenn das 25 Gramm Päckchen man hinten aus dem Schrank ziehen kann und verkaufen, dann sollen die das machen. Wenn aber der Kunde sagt, kannst du mir die 25 Gramm als Probe liefern und hinterher bräuchte ich dann aber 16,7 Gramm aus derselben Produktionscharge, wenn das dann am Anfang funktioniert hat, dann würde ich nämlich damit gern meine Produktion machen. Das können die Chinesen nämlich nicht und das würden wir sehr gerne tun. Und deshalb schwenken wir so ein bisschen von den Unis und Forschungseinrichtungen als Zielgruppe hin zu kleinen mittelständischen Unternehmen, die auch eine Forschung machen, die Forschungsdienstleistungen anbieten, die Auftragsforschung machen und die eben solche individuelleren Problemstellungen haben.
Okay, das heißt, durch den Eingriff der chinesischen Unternehmen musstest du umpositionieren?
Ja.
Okay. Was ist jetzt dein Jahresumsatz mit Cabolution?
Es ist immer 500.000 plus minus.
Also das hat sich nicht geändert?
Das ist runtergegangen. Vorher war es 500.000 plus, jetzt ist es 500.000 minus.
Okay. Verstehe. Aber du hast jetzt auch gesagt, dass die Chemikalien teilweise unter Marktwert verkaufen, aber dann sparen die, irgendwo müssen die ja sparen. Und gerade bei Chemikalien ist es auch sehr wichtig, die auch gut zu verschicken, oder nicht? Also ich kann mir das auch vorstellen, ich kenne auch viele LinkedIn-Beiträge von dir, wo du einfach dann irgendwie, du hast ja mal eine Schutzbrille an, du hast mal einen Kittel an. Das ist wahrscheinlich nicht zu Unrecht.
Ja, man will nicht wissen, wie die Chemikalien in China produziert werden, natürlich.
Mhm.
Ich kann da aber jetzt auch nicht bashen, weil diese Art von Chemikalien wird immer in China produziert. Die werden sonst nirgends produziert. Vielleicht noch in Indien oder in Bangladesch, aber da unter denselben Bedingungen. Also alles, was hier eine Forschungschemikalie X anbietet, bezieht das immer aus über irgendwelche Supply Chains im Endeffekt aus China.
Mhm.
Also wir können nicht sagen, wir wollen das nicht mehr, denn wenn wir das nicht wollen, dann kriegen wir die Chemikalien nicht. Wir haben irgendwann gesagt, so, dann gucken wir aber, dass unser Teil der Supply Chain, dass wir das wenigstens so ordentlich wie möglich halten. Wir gucken, sobald die Chemikalie bei uns ist oder wir sie im Einflussbereich haben, sobald sie über den Zoll ist, ist sie eigentlich in unserem Einflussbereich, dann gucken wir, dass da die Sachen in Ordnung sind. Und da gibt es jede Menge Recht und Vorschriften, an die man sich halten muss. Auch, was du gesagt hast, den Versand angeht. Gefahrgutversand ist eine heikle Angelegenheit und da halten die sich natürlich hinten und vorne nicht dran. Also wenn du diese Chemikalie für 5 € kaufst, die am nächsten Tag bei dir ist, von dem chinesischen Anbieter, der in Deutschland sein Lager hat, da werden alle diese Vorschriften gerissen.
Mhm.
Und das in 999 Fällen geht das gut, da macht das überhaupt nichts, aber in einem Fall fällt vielleicht so ein Paket mal irgendwo, was weiß ich, im Verteilzentrum runter und dann fährt ein Gabelstapler drüber. Haben wir genauso mal gehabt. Und dann gefährdest du Menschen. Wenn dann irgendwas austritt, was wirklich, es gibt Stoffe, die als Kontaktgift wirken, wenn das nicht deklariert ist und da fährt ein Stapler drüber, dann ist das Paket so ein bisschen nass oder so und der nächste Mitarbeiter geht hin, hebt es auf, schmeißt es weg. Dann kann der sich kontaminiert haben und im schlimmsten Fall ist das sogar lebensgefährlich. Und das kommt bei uns nicht vor.
Mhm. Und du hast ja gesagt, die Hauptzielgruppe von euch waren Universitäten. Sprich, ihr habt ganz viele Universitäten und an Labore dort geliefert. Und die bestellen jetzt nicht mehr bei euch, sondern die bestellen dann beim billigeren Anbieter aus China.
Genau.
Also dann gibt es auch keine... Ich habe mir jetzt irgendwie vorgestellt, dass sie dann irgendwie dann auf deutsche Unternehmen zurückgreifen, weil das ja im Land ist. Aber die gucken dann wirklich auf den billigsten Preis.
Ja, das müssen die ja teilweise.
Mhm.
Also wenn es dann mal so in den vierstelligen Bereich geht, dann müssen die sich 3 Angebote einholen und müssen die das günstigste bestellen. Und die Budgets geben das auch nicht her, dass man da einfach sagt, dann lassen wir die billigsten außen vor. Also ich kann da niemanden Vorwurf machen, dass sie alle beim günstigsten Anbieter kaufen. Das ist einfach eine Marktsituation, die eingetreten ist, auf die wir reagieren müssen.
Mhm.
Wir haben spät reagiert. War dann noch eine andere Entwicklung bei uns, dass wir immer sehr gut gelebt haben von einem Kunden, der dann aber jetzt auch aus anderen Gründen weggebrochen ist und das kam dann gleichzeitig und dann ging es bei uns so ein bisschen, ging der Schlingerkurs los. Eins von beiden hätten wir verkraftet, beides hat uns schon ganz schön mitgespielt und dann denkt man hinterher natürlich, hätten wir uns da mal vorher Gedanken drüber gemacht oder schon früher.
genau dazu wollte ich jetzt, also genau da wollte ich jetzt auch ansetzen. Du hast ja jetzt eigentlich wieder ein Risiko wie am Anfang der Gründung. Also wenn ich jetzt auch nochmal dran denke, als wir gegründet haben, haben wir auch so voll, war alles so voll volatil. Du hast irgendwie nicht gewusst, was am nächsten Tag passiert und ob überhaupt irgendwann mal Geld reinkommt, ob der nächste Kunde reinkommt. Und in einer ähnlichen Situation befindest du dich ja jetzt. Hättest du noch vor ein paar Jahren gedacht, dass das passiert oder dass sowas passieren könnte?
Es ist ja immer ein Auf und Ab. Mhm. Und ich glaube, das Unternehmergehen, da steht auch schon so ein bisschen drauf, dass du damit klarkommen musst. Ich glaube, ich habe auch die Gabe, die Hochs zu genießen und in den Tiefs irgendwie dann zu denken, ja, wird schon wieder. Also ich bin geborener Optimist, unverbesserlicher Optimist. Ich glaube, sonst geht das auch nicht. Wahrscheinlich sind alle Unternehmer Optimisten.
Aber ist das jetzt eine Fassade, die du aufsetzt, oder trifft dich das auch nicht so emotional so?
Das trifft mich. Ich wache morgens mit Bauchweh auf, wenn es schlimm ist. Ich wache aber morgens auch total gut gelaunt auf, wenn es gerade nicht schlimm ist. Es ist aber, wer hat das nicht, sag mir, einen Job, in dem man nicht manchmal morgens mit Bauchweh aufwacht? Und meistens sind es Situationen, die du nicht selber entscheiden kannst, ne? Wenn zum Beispiel irgendjemand Existenzängste hat, weil der Job wegbrechen könnte, ne? Ford in St. Louis hat zugemacht. Ich habe mit Leuten gesprochen, die hatten Bauchweh, weil sie halt Angst um ihren Job hatten. Zu Recht, wie man ja mittlerweile weiß, weil die Jobs alle weg sind. Die hatten auch Bauchweh. Und die hatten aber Bauchweh vor irgendwas, was sie nicht selber beeinflussen konnten. Wenn ich Bauchweh habe, dann weiß ich, so, jetzt geht's um die Wurst, jetzt häng ich rein. Und ich kann das ja selber, hab's ja selber in der Hand, wie es wird.
Aber würdest du auch sagen, dass du dich nicht genug reingehängt hast und du wirklich einfach unvorsichtig wurdest? Du hast ja auch gesagt, ihr habt zu spät reagiert, aber also lag das wirklich auch in deiner Hand?
Ja, natürlich. Ich hätte früher reagieren müssen. Ich habe einen Fehler gemacht. Aber Fehler macht man. Ich muss den jetzt korrigieren. Bin dabei.
Und da bist du natürlich optimistisch, dass du ihn wirst.
Ja, natürlich. Ich habe ja keine Wahl.
Okay, und wie genau löst du das Problem? Also wie genau läuft diese Umpositionierung ab? Weil da brechen ja eigentlich alle Kunden weg. Du musst ja neue Kontakte aufbauen. Das ist ja wie quasi.
Ja, das geht ja nicht. Wir machen keinen Schnitt. Wir konzentrieren uns auf eine andere Zielgruppe im Marketing. Das ist eine Zielgruppe, aus der wir sowieso schon Kunden haben. Die sprechen wir jetzt gesondert an, weil wir von denen noch mehr wollen. Und die anderen lassen wir so ein bisschen links liegen, weil die ja eh lieber beim Chinesen kaufen. Das heißt nicht, dass sie alle beim Chinesen kaufen, sondern vielleicht die Hälfte oder drei Viertel jetzt, Tendenz weniger werdend. Das heißt, das eine wird langsam weniger, das andere wird langsam mehr. Und du kannst ja nur immer so die grobe Richtung steuern, ne? Und das Steuern ist das, dieses Ruder rumreißen, das haben wir jetzt vor einem halben, dreiviertel Jahr getan, wo wir gesagt haben, das eine lassen wir jetzt, dieses links liegen lassen, heißt vor allem, dass wir da keine Werbung machen mehr in die Richtung. Wir haben an Unis immer vor allem viel Sponsoring gemacht, viele Kongresse als Sponsor, dann mit so einem kleinen Ausstellungsstand begleitet, da viel mit Leuten geredet natürlich. Das war immer alles sauteuer. Das mache ich jetzt nicht mehr. Stattdessen habe ich gedacht, ich lache mir da mal so zwei Dudes an, die mal ein bisschen erklären, wie LinkedIn funktioniert. Und da kamt ihr ins Spiel. Das war wesentlich günstiger als Werbemaßnahme gesehen, als zu Kongressen zu fahren und Studentinnen und Studenten zu bezirzen.
Natürlich bin ich jetzt ein bisschen biased, beziehungsweise habe ich da ja auch mit drin gesteckt, aber würdest du auch sagen, dass Social Media wirklich auch dann ein wichtiger Hebel für dich war?
Ja. Ich habe aber lange gebraucht, um zu verstehen, wie ich den Hebel richtig nutze. Ich habe ja immer Social Media gemacht, und habe auch irgendwann das rausgekriegt, wie das funktioniert, dass man Reichweite kriegt, ne, ein bisschen auf die Pauke hauen, gerne politisch, habe ich immer gern gemacht. Also Hasskommentare kriegen ist ja überhaupt kein Problem und durch Hasskommentare kriegt man immer auch irgendwie Reichweite. Habe ich immer gerne getan und immer gedacht, ja, das funktioniert ja. Und natürlich ist da aber nichts rausgekommen dabei.
Also für Carbolution hat das nichts gebracht?
Richtig.
Okay.
Ja, außer halt, dass immer Leute mir auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, das ist toll, wie du das machst. Aber das fühlt sich dann auch toll an in dem Moment, aber es hat keinen Umsatz gebracht. Und okay. Das habt ihr beiden mir beigebracht, wie man, also erstens, dass ich diesen ganzen TikTok, Instagram und so weiter, das passt nicht zu der neuen Zielgruppe, das lassen wir mal außen vor, haben wir gesagt. Wir müssen uns auf was konzentrieren, was in mein Zeitbudget passt. Wir konzentrieren uns auf einen Kanal, haben wir gesagt, und das ist LinkedIn. Weil bei LinkedIn die Entscheider aus der Zielgruppe sind, die ich ansprechen will.
Mhm.
Also, dass wir überhaupt Social Media machen, das haben wir ja auch uns da erst überlegt, ne? So, und dann habt ihr mir beigebracht, wie man Content macht, der nicht nur Reichweite, sondern Reichweite in der richtigen Zielgruppe macht und wie man das dann auch konvertiert in Umsatz. Und mittlerweile kriege ich also mindestens wöchentlich Anfragen direkt über LinkedIn. Leute, denen ich da auffalle, die mich direkt fragen, ja, pass mal auf, kannst du dies und jenes besorgen?
Nur, um das mal einordnen zu können, ist Social Media einer deiner größten Vertriebskanäle oder einer der kleineren?
Es ist mittlerweile der einzige, tatsächlich. Krass. Ja, also abgesehen von direkter Ansprache. Mhm. Direkte Ansprache ist bei uns immer super wichtig, weil wir unsere Zielgruppe, die ist vierstellig an Individuen, was super wenig ist. Ne? Mhm. Also haben wir 5000 Leute, wenn du seit 20 Jahren in dem Business unterwegs bist, Doktorarbeit mitgerechnet und Startup vorher mitgerechnet, dann kennst du die irgendwann alle. Mhm. Das fluktuiert zwar sehr stark, aber trotzdem, ein paar fallen weg, ein paar kommen neu dazu. So sehr, sehr viele kennt man jedenfalls. Und da wird natürlich immer viel direkt miteinander geredet. Aber so dieses Werbefähnchen-Wedeln, das passiert bei uns im Moment nur auf LinkedIn.
Also dein Marketingkanal Nummer 1 und dein Vertriebskanal Nummer 1 ist wirklich Social Media auch geworden.
Ja.
Okay. Und du bist eine Personenmarke.
Du hast gesagt, ich soll eine sein, ja.
Wie war das denn für dich?
Ich wusste gar nicht, was Personenmarken sind. Ehrlich.
Und was ist eine Personenmarke jetzt?
Ja, für dich? So für was dich? Wie ich?
Ja, was ist das denn?
Nee, eine Personenmarke ist, wenn man sich selber zum Werbefähnchen macht. Für sein Business.
Okay.
Und ihr beiden habt gesagt, das funktioniert so bei Kabel. Wir haben das vorher eigentlich schon immer gern so gemacht, dass wir gesagt haben, du mit deinem lustigen Bart, dich machen wir, weiß ich, es gibt so ein Messe-Banner, wo wir dann mich mal drauf gedruckt haben und so, weil das lustig ist und so als Eye-Catcher und so. Aber was man wirklich dann daraus macht, da haben wir uns nie mir war das nicht bewusst, dass da so eine Strategie auch dahinter steht. Die Strategie ist ja wirklich nicht so schwer zu verstehen, aber man muss sie mal einmal gelernt haben. Ne? Social Media ist halt nicht einfach posten und dann Herzchen zu zählen und je mehr Herzchen, je besser, sondern da muss man ja schon auch ein bisschen gucken, was schreibe ich in die Call to Actions, an welcher Stelle des Sales Funnels bewege ich mich gerade und so weiter. Und das ist keine Raketenwissenschaft, aber man muss das einmal lernen. Und das, genau das habe ich bei euch gelernt. Und ich kann sagen, das funktioniert. Wir machen hier so ein Sektending, ne?
Ja,
kauft alle, kauft das neue Leikos-Produkt, das ist gut.
War ja gar nicht, also so war das ja gar nicht angedacht, dass Ziel vom Podcast ist ja, eine Person kennenzulernen, vor allem auch das Thema Personal Branding nochmal anzuschneiden. Und deswegen, da würde ich aber gern zur Abschlussfrage auch kommen. Wir haben jetzt deinen Lebenslauf einmal kurz im Querschnitt uns angeschaut. Vom Chemiestudium, beziehungsweise vom Punker in der Schule zum Chemiestudium, zur Doktorarbeit. Kalifornien abgelehnt, um im Saarland zu bleiben, in einem Startup, das dann gescheitert ist, dann selber gegründet. Es lief jahrelang gut, bis dann die Chinesen jetzt expandiert sind nach Europa. Dann hast du Social Media für dich entdeckt. Und du hast selber auch gesagt, es ist ein Auf und Ab. Es geht immer weiter und ich bin selber auch sehr inspiriert immer davon, dass du immer so gediegen bist. Auch egal, was ist.
Das ist und die Hitze, die sediert mich. Die macht mich gediegen, ja.
Bist aber im Winter auch so. Das ist die Kälte. Und deswegen auch die Abschlussfrage einfach, wie schaffst du es, dran zu bleiben? Also immer nach vorne zu sehen, das Beste zu wollen, das Beste auch zu geben und alles zu geben, um dann auch die Erfolge zu erzielen, die du persönlich willst oder die du unternehmerisch auch willst.
Vielleicht habe ich einfach Glück. Das glaube ich aber nicht. Ich erzähle in meinen Vorträgen immer, dass Unternehmertum sehr viel weniger mit Glück oder Pech zu tun hat, als man das immer so meint. Und ein Startup oder ein Unternehmen zu gründen, ist gar nicht so riskant. Wenn man immer die richtigen Entscheidungen trifft, dann wird das ein Erfolg. Dann kann das nur ein Erfolg werden. Aber man wird nie immer die richtigen Entscheidungen treffen. Man muss das sein Möglichstes geben, dass die Entscheidungen immer richtig sind. Und wenn sie dann doch mal falsch sind oder wenn man eine Entscheidung ausgelassen hat, dann muss man in der Lage sein, das zu korrigieren. Man muss also sich immer wieder hinterfragen, ist der Weg, auf dem ich bin, noch der richtige? Und wenn nicht, was muss ich tun, um gegenzusteuern? Und ich glaube, dass vielleicht das meine Fähigkeit ist, dass ich das einigermaßen gut kann. Es ist immer so ein Abwägen zwischen, was lasse ich an Beratung von extern zu, wie nah lasse ich das an mich ran und wie bewerte ich das? Also, wenn du 12 Leuten nach ihren Meinungen fragst, wie ich Carbolution weiterbringe, dann kriegst du 15 Meinungen und die eine rauszufinden, die dann die richtige ist. Ich glaube, das liegt mir ganz gut und so versuche ich dann, mich selbst zu hinterfragen, Input von außen, das alles in einen großen Topf werfen und dann einmal durchschütteln und dass dann da unten die richtige Entscheidung ausfällt. Darauf vertraue ich, dass das so ist und tue mein Bestes, dass es auch wirklich so ist und dann wird das schon irgendwie laufen. Und bis jetzt ist es immer gelaufen.
Und was ist dann dein Nummer-1-Tipp für Leute, die jetzt am Anfang stehen oder vielleicht selber in der Krise stecken? Was ist dein Nummer-1-Tipp für die Leute, die dann auch dahin kommen wollen, wo du jetzt stehst?
Glaubt an euch, trefft die richtigen Entscheidungen, lasst euch beraten.
Okay. Dann danke ich dir, Michael. Wir haben es jetzt hier noch gar nicht gesagt, aber das ist die zweite Folge, die wir drehen. Die erste Folge habe ich in Sand gesetzt und deswegen bin ich dir unendlich dankbar, dass wir das Ganze wiederholen durften. Ich hatte sehr viel Spaß, ich habe sehr viel Neues über dich gelernt, was ich letztes Mal einfach nicht gemacht habe. Deswegen bin ich froh, dass wir die Folge einfach auch neu... Ich wollte noch mehr, deswegen bin ich auch mal froh, dass wir die Folge nochmal neu drehen durften und damit den Start einläuten zu der neuen Podcast-Reihe. Und in dem Sinne, Dankeschön. Danke euch fürs Zuschauen. Wir gehen jetzt weiter in Q&A, eine extra Fragesession, die es nur in unserer Community gibt. Also könnt ihr gerne beitreten, ist kostenlos und unverbindlich. Und da werden wir jetzt die Fragen, die in der Community waren, aber auch auf LinkedIn dir gestellt wurden oder die ich dir jetzt stelle, da gehen wir jetzt drauf ein. In dem Sinne, willst du noch Abschlussworte in die Kamera sagen?
Wir sehen uns in der Community.
Ganz, ganz viel Liebe. Ciao, ciao.